Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das Bundesbildungsministerium will das Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformieren und erntet dafür seit dem Wochenende massive Kritik. Wissenschaftliche Mitarbeitende und Teile der Professorenschaft sehen in dem neuen Entwurf nur schwer zumutbare Arbeitsbedingungen. Und Studierende haben oft grandiose Ideen, aus denen großartige Unternehmen entstehen könnten. Aber dafür muss die Idee dann auch umgesetzt werden. Die Hochschule in Worms will dabei ihre 4000 Studierenden besser unterstützen. Und ich bin Martin Schütz. Schön, dass Sie dabei sind. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz regelt die Rahmenbedingungen für befristete Arbeitsverträge an Hochschulen. Beispielsweise, wie lange Verträge von wissenschaftlichem und künstlerischem Personal an staatlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen laufen. Seit 2007 gibt es das Gesetz und es gibt daran schon länger massive Kritik. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna beschweren sich Betroffene seit fast 2 Jahren über Perspektivlosigkeit, schlechte Arbeitsbedingungen und Verträge mit kurzen Laufzeiten. Das wollte das Bundesbildungsministerium mit einer Reform verbessern. Die wurde nun präsentiert und auch gegen diese Neuregelung formiert sich massiver Widerstand. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Mangelnde Perspektiven, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und unbezahlte Überstunden. Das sind die Folgen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, die Nachwuchsforschende am häufigsten kritisieren. Nach den am Freitagnachmittag vorgestellten Änderungsplänen sollten Forschende nach der Promotion nur noch 3 Jahre befristet beschäftigt werden können. Doch damit hätten sich die Arbeitsbedingungen für diese sogenannten Postdocs sogar noch weiter verschlechtert, kritisiert Amrei Bahr, Philosophin an der Uni Stuttgart.
Weil es halt nur eine Sollvorschrift zu Mindestvertragslaufzeiten gibt, die gar nicht bindend ist für die Arbeitgeber. Das heißt, die Promovierenden haben dann eben nicht diese 3 Jahre Mindestvertragslaufzeit, auf die wir eigentlich mindestens gehofft haben. Es sollten eigentlich ja noch mehr sein. Sondern man kann sich dann da irgendwie rausreden als Institution und dann bleibt es, wie es ist. Und für die Postdocs wird es sogar noch schlimmer.
Amrei Bahr hatte im Juni 2021 gemeinsam mit KollegInnen die Ich bin Hanna Protestaktion gegen prekäre Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft auf Twitter angestoßen. Seitdem die Reformpläne bekannt sind, formiert sich neuer Widerstand. Nicht nur unter NachwuchswissenschaftlerInnen, auch Professorinnen und Professoren solidarisieren sich mit den Betroffenen. Ihr Widerstand formierte sich unter dem Hashtag Profs für Hanna. Mehr als 600 ProfessorInnen haben eine Stellungnahme unterschrieben, die die geplanten Eckpunkte der Reform scharf kritisiert. Darin heißt es unter anderem:
Der Vorschlag aus dem Hause von Bundesministerin Stark-Watzinger plant eine Verschlimmbesserung der bisherigen Situation durch noch niedrigere Befristungshöchstgrenzen für Postdocs. Gleichzeitig speist er Promovierende bei den Mindestvertragslaufzeiten von 2x3 Jahren nur mit einer unverbindlichen Sollregelung ab.
Im Verlauf des Wochenendes nahm die Kritik weiter zu. Unter dem Eindruck dieser Proteste auf Twitter ruderte das BMBF am Sonntagabend prompt zurück. Kurz vor 18 Uhr setzte der parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg einen Tweet ab.
Der Koalitionsvorschlag zur Reform des Hashtag WissZeitVG hat eine Diskussion vor allem zur Höchstdauer der Postdoc-Qualifizierungsbefristung ausgelöst, die wir sehr ernst nehmen. Umso wichtiger ist es, diese Frage vor Fertigstellung des Referentenentwurfs noch einmal zu debattieren. Wir werden kurzfristig dazu einladen.
Also ich finde das sehr überraschend und ich hätte es so nicht erwartet.
Das sagt Tilman Reitz, Professor für Wissenssoziologie und Gesellschaftssoziologie an der Universität Jena. Er engagiert sich im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft, das sich für die Demokratisierung von Hochschule und Forschung einsetzt.
Und ich glaube eben, es zeigt sich, dass das Bundesministerium bzw. die AutorInnen des Gesetzesentwurfs nicht damit gerechnet haben, dass ihr Kompromiss sich als Kompromiss nicht durchsetzen kann. Und ich glaube, eigentlich ist es total klar, was jetzt passiert. Es kommt eben von beiden Seiten Empörung. Auf der einen Seite sagen die Leute, die längere Qualifikationszeiten haben wollen, um Gottes Willen, das ist viel zu kurz. Und auf der anderen Seite sagen diejenigen, die Dauerbeschäftigung wollen, nein, das geht nicht. Das sind keine Dauerbeschäftigungen. Wir werden hier weiter verheizt.
Ähnlich sieht das Amrei Bahr. Die Proteste zeigten, dass sich die Beschäftigungsbedingungen für NachwuchswissenschaftlerInnen ganz grundsätzlich ändern müssen.
Die Ampel hat eingesehen, dass das Eckpunktepapier so nicht haltbar ist und weitere Gespräche angekündigt und muss jetzt eben den Mut beweisen für eine echte Reform. Was wir daran auch sehen, ist, was ein gemeinsam getragener, solidarischer Protest alles bewirken kann.
Welcher Aspekt der Proteste den Sinneswandel des BMBF bewirkt hat, ist zwar bislang unklar. Doch Tilman Reitz vermutet, dass die Stellungnahme der ProfessorInnen ausschlaggebend war.
Also ich denke und fürchte fast, dass es der Prof-Protest war. Es waren zahlreiche Proteste, die in gewisser Weise zu erwarten waren. Aber dass jetzt auch noch die Profs in ganz, ganz großer Zahl sich melden, das war wahrscheinlich schon ausschlaggebend, weil die ja doch die tragende Säule des Systems sind.
Unter den Hashtags Ich bin Hanna und Profs für Hanna gehen die Diskussionen auf Twitter derweil weiter. Sabine Döring, Staatssekretärin im BMBF, schrieb dort: Ein Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessengruppen wird es nicht tun. Wir brauchen eine neue, geteilte Vision.
Wörter und Texte dienen uns als Speicher für Wissen. Wer lesen und schreiben kann, der kann sich anhand von Texten bilden, selbst Wissen archivieren und weitergeben. Und deswegen ist es wichtig, dass Kinder diese Techniken lernen, damit sie an Bildung teilhaben können. Das Mercator-Institut befasst sich auf einer Tagung damit, wie das gelingen kann. Denn durch die Corona-Pandemie ist an vielen Schulen ja auch noch das digitale Lernen im Rekordtempo dazugekommen. Und auf dieser Tagung wird Nadine Anskeit genau das erklären, nämlich was anders ist bei digitalen Lese- und Schreibprozessen. Sie ist Professorin für deutsche Sprache und Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe mit dem Schwerpunkt Grundschule. Frau Professorin Anskeit, was ändert sich denn in den Grundschulen durch mehr digitale Möglichkeiten im Unterricht?
Und möglich ist ganz viel. Wir erleben das ja auch derzeit, dass die technologischen Entwicklungen so rasant voranschreiten, dass im Prinzip schon die Dinge, die letzte Woche aktuell waren, in dieser Woche schon fast wieder überholt sind. Also diese Entwicklungen sind wirklich rasant. Und jetzt gilt es, denke ich, in der Schule zu schauen, was können wir umsetzen? Wie können wir auch diese Tools, die es mittlerweile gibt, sinnvoll gerade auch dann schon in der Grundschule einsetzen. Und da muss man wirklich genau hinschauen.
An was für Tools denken Sie denn konkret? Also was für neue Formate?
Das, was jetzt natürlich gerade hochaktuell diskutiert wird, sind die KI-Tools, die man einsetzen kann, die einerseits natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel an ChatGPT denkt, vor allem der Schreibunterstützung dienen, gerade auch beim Formulieren eigentlich ja fast den Job der Autorinnen und Autoren übernehmen können. Aber auch mit Blick auf das Schreiben gibt es zahlreiche Tools, die auch eben das Lesen unterstützen können. Für die Grundschule würde ich sagen, muss man da natürlich auch schauen, welche Formen der Einsatzmöglichkeiten sich anbieten und was da eben auch altersgeeignet ist.
Viele dieser KI-Tools, die Sie angesprochen haben, kann man ja wirklich nur effektiv nutzen, wenn man ein Basiswissen mindestens mal hat, auch im Umgang mit Texten und mit dem, was da entsteht. Also deswegen sagen Sie ja, Grundschule ist vermutlich nicht unbedingt das, wo ChatGPT jetzt eingesetzt wird. Aber wenn wir mal auf die Grundschulkinder schauen, wie sehr sind die denn digital schon vorgeprägt?
Also die Kinder, das sehen wir ja auch in den aktuellen Studien, wie beispielsweise der KIM-Studie, die sind schon wahnsinnig stark vorgeprägt, auch durch den Einsatz der digitalen Medien im Privaten ist da auf jeden Fall schon viel Vorwissen vorhanden, kann man sagen. Es ist aber umso wichtiger, dass man in der Schule eben auch genau sich das zunutze macht und anknüpft und dann auch wirklich schaut, gerade diese Lese- und Schreibprozesse, die stattfinden, auch in sozialen Medien oder eben auch durch beispielsweise Computerspiele oder Ähnliches, die Kinder nutzen. Da ist ja auch häufig so, dass zum Beispiel Aufgaben gelesen werden müssen oder dann eben auch kleinere Schreibaufträge folgen. Und das kann man dann eben auch in der Schule sehr gut einsetzen.
Was muss dann im Umkehrschluss der Unterricht leisten, wenn die Kinder schon so weit vorgeprägt sind?
So, der Unterricht muss es auf jeden Fall aufgreifen, denn diese Vorprägung passiert ja auch relativ ungesteuert. Das heißt, auch gerade so Dinge wie Datenschutz ist ein ganz großer Punkt, der in der Schule auch auf jeden Fall aufgegriffen werden muss. Und man darf vor allem auch mit Blick auf die Textproduktion, also wenn ich jetzt beispielsweise eine Geschichte schreibe oder eine Beschreibung mache zu einem Gegenstand, zu einem Tier, dass ich dann eben auch den Schülerinnen und Schülern aufzeigen kann, wie kann ich ich denn jetzt eigentlich mithilfe des beispielsweise Textverarbeitungsprogramms auch diese Texte überarbeiten? Denn das geht natürlich im digitalen Medium viel, viel besser als handschriftlich und ist dann auch nicht ganz so anstrengend für die Kinder. Zum Beispiel muss der Text nicht nochmal komplett abgeschrieben werden, wie es ja handschriftlich eigentlich der Fall dann wäre nach Überarbeitungen.
Aber das sind ja Themen, die sich wahrscheinlich eher an Schülerinnen und Schüler wenden, die schon älter sind, also die schon eben soziale Medien nutzen, die auch Computerspiele stärker nutzen, die im Umgang eben mit digitalen Produkten und auch mit dem Schreiben so weit sind, dass sie eben tippen können. Wie sieht es wirklich bei den Erst- und Zweitklässlern aus, die noch schreiben lernen müssen? Ist das ein Themenfeld, was eher händisch und klassisch mit Stift und Papier ablaufen sollte aus Ihrer Sicht oder eher digital?
Naja, es ist ja so, man kann jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass die Kinder, wenn sie in der 3., 4., 5. Klasse sind, einfach so tippen können. Also das passiert ja nicht einfach so, das muss man ja auch lernen. Genauso wie man auch das Schreiben mit Stift auf Papier erlernen muss, ist das auch eine Fähigkeit, die die Schülerinnen und Schüler meiner Meinung nach im digitalen Zeitalter unbedingt erwerben müssen. Und umso wichtiger ist es, dass eben auch diese Prozesse schon frühzeitig angestoßen werden. Also ich würde jetzt natürlich nicht sagen, dass man komplett auf Handschrift verzichten sollte, dass man das gar nicht mehr braucht. Da gibt es ja auch diese Diskussion, das würde ich jetzt gar nicht so stark machen. Viel wichtiger ist es hingegen, dass die Schülerinnen und Schüler frühzeitig auch schon, ja, vielleicht parallel zum Schriftspracherwerb oder zumindest ja so Mitte der 1., ab der 2. Klasse auch eben an das digitale Schreiben herangeführt werden und auch digitale Schreibstrategien kennenlernen, damit sie die dann auch in den, sagen wir mal, höheren Jahrgangsstufen ab der 3., 4. Klasse auch wirklich für die Textproduktion effektiv nutzen können.
Sagt Nadine Anskeit, Professorin für deutsche Sprache und Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mehr Gründer ausbilden, das will die Hochschule Worms, vor allem in den Fachbereichen Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Touristik. Die Rheinland-Pfälzische Hochschule stellt ihren knapp 4000 Studierenden deswegen ein sogenanntes Design Lab und eine Werkstatt zur Verfügung. Da können Studierende kreative Ideen umsetzen und dabei auf Expertenwissen zurückgreifen. Das geht vom Entwickeln eines Firmenlogos bis hin zum Einsatz eines 3D-Druckers. Hier kann alles genutzt werden und hergestellt werden, was für realitätsnahe Prüfungssituationen oder auch eine echte Firmengründung gefragt ist. Anke Petermann berichtet.
Informatikstudent Johannes Palaskas ist im Stress. Sein Team will ein gemeinsames Projekt vorstellen, und zwar einem anspruchsvollen Kunden. Der ist zwar nur ein fiktiver Kunde in einer Prüfungssituation, doch die Aufgabe ist realitätsnah. Es geht darum, ein ökologisch angehauchtes Computerspiel zu präsentieren, und unter Zeitdruck soll Palaskas seinem sogenannten Team Green das passende Logo zuliefern.
Das hat sich unser Künstler oben ausgedacht. Das war spontan. Was machen wir? Also haben wir gebrainstormt und das Beste kam dann dabei raus. Also haben wir uns für den Baum hier entschieden.
Ein gerundeter Stamm mit filigranem Wurzelwerk, kreisförmig auszuschneiden aus einer Lindenholzplatte. Am riesigen Computerbildschirm des neu eingerichteten Design Labs schaut der Informatikstudent dem Werkstattleiter über die Schulter. Christian Hösel-Kristall hat schon vorgearbeitet.
Also ich habe das eingelesen, habe auf die Schnelle mal einen Prototypen erstellt. Und jetzt richten wir das so her, dass es auch noch maßhaltig stimmt.
Ein paar Klicks und die Schnittkontur ist erstellt. Werkstattleiter Hösel-Kristall erklärt dem Informatikstudenten, wie er die Kontur lesbar macht. Und zwar für die Software, die in der benachbarten Containerwerkstatt den Lasercutter steuert.
Ja, und da gehen wir jetzt in die Container im Moment bei uns.
Sagt Professor Henning Kehr. Vizepräsident der Hochschule Worms.
Da stehen dann die entsprechenden Maschinen, mit denen wir das jetzt so umsetzen können, was hier eben am PC entworfen wurde.
Mit 900.000 Euro fördert das Bundesforschungsministerium das Design Lab samt Werkstatt für 5 Jahre. Komplett ausgestattet mit 3D-Drucker und raumfüllender Fräsmaschine, deren Kompressor im Hintergrund surrt. Hier können sich die Ideen potenzieller Gründer materialisieren. Das ist dem Vizepräsidenten der Hochschule wichtig. Stolz ist Henning Kehr auf das junge Wormser Unternehmen iView. Die ehemaligen Studierenden haben eine berührungslose Steuerung von Computern oder Tablets durch Eye-Tracking, also das Erfassen von Augenbewegungen, auf den Markt gebracht. Interessant unter anderem für die Autoindustrie. Kehr hätte es den Pionieren gern leichter gemacht.
Die mussten leider noch ohne Unterstützung des Design Labs auskommen. Zu der Zeit hätten wir gerne das Design Lab schon gehabt. Gerade diese Eye-Tracker stellt das Unternehmen heute selbst her. Und da wäre es eben wichtig gewesen, schon mal erste Ideen für solch ein Gehäuse zu haben.
Heute wäre es dem neuen Werkstattleiter an der Hochschule Worms möglich, die gefragte Unterstützung zu leisten.
Ich kenne die verschiedenen Verfahren, wie ich einen Prototyp bauen kann. Und B, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die ersten Prototypen finanziell zu unterstützen mit dem Kickstart-Förderung auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das sind dann 7.500 Euro, die dann da zur Verfügung stehen würden für den ersten Prototypen.
Informatikstudent Johannes Palaskas kann jetzt am 3D-Drucker das Logo für sein Teamprojekt produzieren. Werkstattleiter Hösel Kristall bereitet das vor.
Das ist 3 mm starkes Lindenholz. Sie dürfen nur stattdrücken.
Der Lasercutter setzt sich in Gang. Kurz darauf hält Palaskas das Ergebnis in der Hand. Ein filigranes Holzkunstwerk.
Wow, nicht toll?
Der Informatikstudent ist begeistert, bedankt sich beim Werkstattleiter. Jetzt schnell zurück zum wartenden Team und dem anspruchsvollen fiktiven Kunden, dem das hölzerne Firmenlogo des Team Green präsentiert werden soll. Vom kommenden Sommersemester an bietet die Hochschule Worms Erstsemesterführungen, Schnupperkurse und Workshops im Design Lab samt Werkstatt an. Studierende sollen deren ganzes Potenzial kennenlernen, von der Videoaufnahme für die Marktforschung über die Kundenbeobachtung bis zum Modellbau.
Kanada dient deutschen Regierungen immer wieder als Vorbild, beispielsweise als es bei uns darum ging, ob die Computerspielindustrie gefördert werden soll. Da haben Expertinnen und Experten nach Kanada gezeigt, weil es da schon länger eine effektive Förderung gab. Ähnlich ist es aktuell beim Thema gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften. Auch da ist Kanada weiter und soll als Vorbild dienen, denn schon seit den 1960er Jahren hatte man in Nordamerika ein Punktesystem eingeführt, um qualifizierte Arbeitskräfte ins Land zu locken. Heute und morgen wollen sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei einem Besuch in Kanada ein Bild über die dortige Einwanderungspolitik machen. Und Peter Mücke erklärt, wie das kanadische Punktesystem funktioniert.
In den späten 60er Jahren stand Kanada vor ähnlichen Problemen wie Deutschland heute. Es fehlten Fachkräfte, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Sozialsysteme zu erhalten. Bis dahin hatte Kanada auf Einwanderung aus Europa gesetzt, vor allem aus Großbritannien und Frankreich.
Und dann kam es zu einer sehr mutigen und weitreichenden Entscheidung der damaligen Trudeau, des Vaters vom jetzigen Premierminister Elliott Trudeau, die Entscheidung Kanadas Einwanderungssystem umzustellen. Eben weg von der Herkunftsregion hin zu den Qualifikationen,
sagt Oliver Schmidtke vom Center for Global Studies von der University of Victoria im Westen Kanadas. 1967 führte die kanadische Regierung daraufhin ein ausgeklügeltes Punktesystem ein.
Und dann hat man Kriterien aufgestellt, wie Ausbildung, die beruflichen Qualifikationen, die Sprachfähigkeit oder die Arbeitserfahrung. Und das wird dann in einem Punktesystem zusammengefasst und je nach den Qualifikationen und Erfahrungsstand bekommt man man dann eine bestimmte Punktezahl und im Augenblick braucht man 67 von 100 Punkten, um sich als Einwanderer oder Einwanderin nach Kanada zu qualifizieren.
So kam auch Schmidtke 2000 nach Kanada. Für die Konrad-Adenauer-Stiftung hat er im vergangenen Jahr die Einwanderungs- und Integrationspolitik seines Gastlandes analysiert, die in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder angepasst wurde. Letztlich aber habe sich das Punktesystem bewährt, sagt er.
Manchmal ging man dazu über, zu sagen, wir brauchen eben jetzt so und so viele Ingenieure nächstes Jahr, so und so viele Mechaniker. Aber das hat sich als schwierig erwiesen, weil es häufig eine zeitliche Verschiebung gibt und man kann nicht so genau planen. Darum ist das Punktesystem eine Art und Weise, allgemeine Qualifikationen und Erfahrung abzufragen und zu sehen, welche Leute können wir am besten anwerben, welche sind am vielversprechendsten für unsere Volkswirtschaft.
Die Menschen, die so nach Kanada kommen, heißen denn auch Economic Immigrants. Die meisten von ihnen kommen aus Indien, Pakistan und China. In den vergangenen 20 Jahren sind so jährlich mindestens 1% der kanadischen Bevölkerung im Ausland neu angeworben worden, unabhängig davon, wer das Land gerade regiert hat. Diese Zahl soll jetzt noch weiter erhöht werden, sagt der zuständige Minister Fraser, denn das Land leidet trotz Einwanderung unter Arbeitskräftemangel.
This year's immigration levels plan.
Der diesjährige Einwanderungsplan gibt Antworten auf diese Herausforderung. Das Ziel von in diesem Jahr 431.000 Immigranten soll im kommenden Jahr auf 465.000 steigen und dann bis 2025 auf 500.000 Menschen jährlich. Der Fokus soll dabei auf der Vergabe von dauerhaften Visa für Menschen mit gefragten Qualifikationen und Berufserfahrung liegen. Außerdem will die Regierung dafür sorgen, dass die Einwanderer auch tatsächlich in ihrem Beruf arbeiten können. Denn daran hapert es auch im kanadischen Punktesystem, sagt Schmidtke.
Anerkennung von ausländischen Qualifikationstiteln, aber auch Arbeitserfahrung ist ein großes Problem. Und da ist es auch häufig so, dass Europäer eher bevorteilt werden, weil man das System kennt in Europa und Immigranten aus anderen Teilen der Welt mit sehr viel größeren Problemen zu kämpfen haben, ihre Arbeitserfahrung oder ihre Qualifikationen anerkennen zu lassen.
Das gilt vor allem für Ärzte, Ingenieure und Lehrer, weshalb es gut sein kann, dass auch in Kanada hochqualifizierte Zuwanderer am Ende Taxi fahren müssen, um über die Runden zu kommen. So kehrten zuletzt mehr als 20% der Einwanderer am Ende Kanada wieder frustriert den Rücken. Das Punktesystem könne aber durchaus ein Vorbild für Deutschland sein, auch wenn es hier eine viel stärkere, ungesteuerte Migration als in Kanada gibt, sagt Schmidtke.
Deutschland und Europa müssen ein Gleichgewicht finden zwischen auf der einen Seite den Umgang mit irregulärer Immigration, Flüchtlingen, auf der anderen Seite aber auch die Bereitschaft und den Mut, seine Einwanderungspolitik offener und breiter aufzustellen und zu sagen, wir müssen den Mut haben, über die nächsten Jahrzehnte eine hohe Zahl an auswärtigen Fachkräften anwerben. Und ich glaube, da steht Deutschland im Augenblick und da können Sie nach Kanada gucken, wie Kanada es geschafft hat, diese Einwanderungspolitik zu einem festen Bestandteil seiner Wirtschaft, seiner Sozialpolitik zu machen und eigentlich ein Modell entwickelt hat, das sich als sehr erfolgreich erwiesen hat.
Der Deutsche Ethikrat hat sich heute mit künstlicher Intelligenz befasst. Unter anderem wurde über den Einsatz in der Bildung gesprochen. Julian Nieder-Rümelin, der stellvertretende Vorsitzende, hat dabei betont, dass der Einsatz der Technik keinem Selbstzweck dienen soll.
Auch individuelles Lernen mit der Hilfe bestimmter Tools, ja, sogenannte intelligente Tutorsysteme, das kann sehr hilfreich sein. Das entlastet die Lehrkräfte. Die Schülerinnen können selber kontrollieren, wie ihr Lernfortschritt ist. Also wir nehmen nicht dagegen Stellung, aber wir plädieren für eine abwägende Praxis.
Der Ethikrat weist nämlich auch darauf hin, dass künstliche Intelligenz die Entfaltung von Menschen oder deren Autorenschaft nicht einschränken dürfe. Das war's für Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie's gut.